And that is why at the beginning of COP27, I'm calling for a historic pact between developed and developing economies, and especially developed and emerging economies, a climate solidarity pact. A pact in which all countries make an extra effort to reduce emissions this decade in line with 1.5 degree goal. A pact in which wealthier countries provide financial and technical assistance to help emerging economies speed their own renewable energy transition. A pact to end dependence on fossil fuels. Humanity has a choice, cooperate or perish. It is either a climate solidarity pact or a collective suicide pact.
Herzlich willkommen beim Völkerrechtspodcast, dem Podcast für Wissenschaft und Praxis des internationalen Rechts. Ich bin Erik und ich werde euch heute gemeinsam mit Philipp durch die Folge führen.
Ja, herzlich willkommen auch von mir. Wir wollen heute über die Conference of the Parties, kurz die COP27, im ägyptischen Sharm el-Sheikh sprechen. Ihr habt schon einen Ausschnitt der Eröffnungsrede des UN-Generalsekretärs gehört mit dem eindrücklichen Ende, entweder wird ein Climate Solidarity Pact vereinbart oder ein Collective Suicide Pact.
Bevor wir darauf detaillierter eingehen, also die Bedeutung des Gipfels für den Klimaschutz, möchten wir aber einen anderen Aspekt thematisieren. Es gab in den letzten Wochen und Monaten große Diskussionen über die Menschenrechtslage in Katar anlässlich der Fußball-Weltmeisterschaft, aber recht wenig öffentliche Debatte über die Verhältnisse in Ägypten. Aber dort herrscht eine allgemeine Atmosphäre der Angst. Es gibt über 60.000 politische Gefangene, es gibt eine gnadenlose Unterdrückung der Zivilgesellschaft.
Genau, und das hat sich natürlich auch auf das Umfeld beim Klimagipfel ausgewirkt. Zum Beispiel wurden die Vertreter der ägyptischen Zivilgesellschaft staatlicherseits durchleuchtet und als akzeptabel eingestuft, bevor sie am Gipfel teilnehmen durften. Es gab im Gegensatz zu vorherigen Gipfeln auch keine Gegenveranstaltung der Zivilgesellschaft und die kritische lokale Berichterstattung war nur eingeschränkt möglich. Das ist natürlich gerade beim Klimagipfel sehr bedeutend, weil die Zivilgesellschaft einfach eine sehr große und wichtige Rolle einnimmt. Das wollten wir deshalb gleich zu Beginn einmal erwähnen, da Ägypten als Gastgeber der COP auch die Möglichkeit erhalten hat, so ihre Menschenrechtsverletzungen und teils ungenügende Klimaanstrengungen schönzureden. Besonders eindrücklich zu dem Thema ist ein Beitrag von Naomi Klein, den wir euch in den Shownotes verlinkt haben und der das Thema vielleicht noch etwas tiefgehender betrachtet.
Heute in der Folge sprechen wir über Verträge, die Rahmen- und Verfahrensfragen klären, also weniger selbst die konkreten Werkzeuge und Verpflichtungen festlegen, sondern den Weg zu einem Ziel bereiten, ihn definieren. Isabel geht im Grundlagenteil auf die Wiener Vertragsrechtskonvention, also den Vertrag über Verträge, wenn man so möchte, ein und stellt das UN-Rahmenübereinkommen über Klimaänderung von 1992 vor. Und Philipp hat mit Christina Voigt gesprochen, die aus dem Maschinenraum berichtet und direkt von der COP zugeschaltet war, von ihrer Arbeit erzählt, den Verhandlungen und Herausforderungen, die verschiedenen Interessen zusammenzubringen und dabei die Rechte und Pflichten, die im Pariser Übereinkommen von 2015 statuiert wurden, zur Geltung zu bringen.
Für viele ist zu Beginn des Jurastudiums, in der Regel schon in einer der allerersten Vorlesungen im BGB-AT, ein Aha-Moment, wenn wir lernen, wie oft wir im Alltag eigentlich Verträge abschließen. Und zwar nicht nur dann, wenn etwas mit dem schönsten Füller unterschrieben wird und dann gibt es einen Handschlag und im besten Fall noch Sekt, sondern auch dann, wenn wir einfach nur ein Brötchen beim Bäcker kaufen, gibt es Angebot und Annahme und einen Vertrag. Jetzt hört ihr diesen Podcast wahrscheinlich, weil ihr gerade keine Zivilrechtsfans seid, genauso wie ich. Aber auch im Völkerrecht wissen wir ja, spielen Verträge eine sehr große Rolle. Sie sind ja auch eine der Rechtsquellen des Völkerrechts aus dem IGH-Statut. Völkerrechtliche Verträge sind in der Regel etwas komplexer als so ein bloßer Austauschvertrag beim Bäcker. Und das Völkervertragsrecht und die Arten von völkerrechtlichen Verträgen, die sich mit der Zeit entwickelt haben, haben große Veränderungen durchlaufen. Es gibt mittlerweile eine Vielzahl von verschiedenen Verträgen und von verschiedenen Dingen, die man mit Verträgen regeln kann. Klassischerweise dienen völkerrechtliche Verträge ganz oft der Koordination zwischen Staaten, dass man sich eben in bestimmten Sachen gerade nicht ins Gehege kommen möchte, einmal festschreiben möchte, wie eine Situation zu sein hat und dann kann man sich eben immer darauf beziehen. Wichtige Grundlage ist heutzutage für völkerrechtliche Verträge die Wiener Vertragsrechtskonvention, von der ihr bestimmt auch schon gehört habt, also auch wiederum ein Vertrag, der aber wo es weniger darum geht, Rechte und Pflichten festzuschreiben von Staaten, das vielleicht auch in einem gewissen Maße, sondern die Bedeutung dieser Konvention beruht darauf, dass sie so eine wichtige Rechts- und vor allem Wissensquelle ist. Sie bündelt das, sie trägt das zusammen, was bis zu diesem Zeitpunkt größtenteils schon Völkergewohnheitsrecht war. Aber sie bündelt es eben, sie trägt es zusammen und sie macht es damit einfacher, sich darauf zu beziehen und einfach kurz nachzuschauen, was hier Sache ist. Auf Grundlage der Wiener Vertragsrechtskonvention, aber natürlich auch schon davor, gibt es viele bilaterale Verträge zwischen Staaten, zum Beispiel die Investitionsschutzabkommen, die wir im Podcast schon mal kurz besprochen haben, oder die Frage von Koordinierungen bei etwa bei der Grenzziehung, bei dem Nutzen von Ressourcen. Schon schwieriger hiermit zu vergleichen sind zum Beispiel die großen Menschenrechtsabkommen, in denen sich die Staaten auf der einen Seite klassisch völkerrechtlich einander gegenüber verpflichten, die Menschenrechte zu wahren, also eigentlich mit ihren eigenen Staatsbürgerinnen oder Menschen, die sich dort aufhalten, etwas zu tun oder nicht zu tun. Und aus diesen Menschenrechtsabkommen folgt in vielen Fällen auch ein Recht von Individuen, also von Nichtvertragsparteien, bestimmte Überwachungsorgane anzurufen, wenn ihre Menschenrechte verletzt werden, wie zum Beispiel den Human Rights Council oder auch den Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte, die dann die Verträge gegenüber den Vertragsparteien durchsetzen wollen. Verträge sind außerdem wichtig als Grundlage von anderen internationalen Organisationen wie eben den Vereinten Nationen, der WTO und so weiter. Und nicht nur für diese bekannten Institutionen, sondern auch für komplexe und weniger offensichtliche Systeme von Institutionen, von Sekretariaten, von regelmäßig stattfindenden Konferenzen, die auf diesen Verträgen beruhen und die für diese Verträge eben durchsetzen und fortführen. Das ist auch der Fall bei der UN-Klimarahmenkonvention, die aktuell in den Medien, und zwar teilweise eher am Rande, aber doch als Hintergrund der derzeitigen COP, also Conference of the Parties, Verhandlungen in Ägypten, eine wichtige Rolle spielt. Diese UN Framework Convention for Climate Change ist schon von 1992 und der gehören mittlerweile 198 Staaten bzw. auch die EU an. Das Ziel schon 1992 war es, die Treibhausgasemissionen auf einem Niveau zu stabilisieren, das die Menschheit noch halbwegs ungefährlich überleben kann. Im Dezember 2015 wurden dann im Rahmen der nach der Klimarahmenkonvention regelmäßig stattfindenden Conference of the Parties Verhandlungen in Paris das Pariser Übereinkommen abgeschlossen, das ein eigener völkerrechtlicher Vertrag ist, der aber eben im Rahmen dieses Klimarahmenkonventionsverfahrens und Systems entstanden ist. Das Pariser Übereinkommen ist im November 2016 in Kraft getreten, nachdem es 55 Staaten, die insgesamt 55% der globalen Treibhausemissionen widerspiegeln mussten, ratifiziert haben. Es enthält das völkerrechtlich verbindliche 2-Grad-Ziel, also im Vergleich zur vorindustriellen Zeit eine Erhöhung der Durchschnittstemperatur um maximal 2 Grad und die Verpflichtung, Anstrengungen zu unternehmen, dass es bei 1,5 Grad bleibt. Außerdem enthält es ein System von Berichten, die die Staaten erbringen müssen in bestimmten Zeitraumen und ein erster großer Berichtszeitraum wird 2023 abgeschlossen sein. Die Verpflichtungen sind dann teilweise noch unterschieden, je nach Industrialisierungsgrad der jeweiligen Staaten und in den im Rahmen der UN-Klimarahmenkonvention stattfindenden jährlichen Conference of the Parties Verhandlungen wird seitdem insbesondere auf Basis des Pariser Übereinkommens, der Verpflichtung aus dem Pariser Übereinkommen verhandelt, jeweils entweder unter einem bestimmten Motto, über bestimmte Themen, die entweder erst im Laufe der Zeit aufgekommen sind, nachdem man jetzt dieses Abkommen ein paar Jahre hat, oder die man sich vielleicht vorher bewusst aufgespart hat, um sie dann später, wenn sich das Ganze etwas gesettelt hat, dann zu verhandeln. Der Vertrag, also die UN-Klimarahmenkonvention, schreibt also nicht nur einmalig ein Ziel fest oder eine Situation fest, sondern er schafft einen institutionellen Rahmen, daher wahrscheinlich auch der Name, um ein Ziel zu verfolgen, um ein Problem und die Probleme, die im Raum dessen mit der Zeit aufkommen, zu lösen, zusammenzuarbeiten, die Parteien regelmäßig an einen Tisch zu bringen, und eben nicht nur die jeweiligen individuellen Politiken, die jeweiligen individuellen Ziele zu koordinieren, sondern wirklich zur Erreichung eines gemeinsamen Klimaziels zu kooperieren. Inklusive eben auch der ja gerade in Ägypten diskutierten Frage, inwieweit man sich dabei gegenseitig helfen soll und möglicherweise auch Ressourcen teilen muss. Hier sehen wir auch eine gewisse Eigendynamik dieser Institutionalisierung von Verträgen. Auf der einen Seite vielleicht auch nicht immer positiv im Sinne einer Bürokratisierung, wenn sich diese Konferenzen eben einschleifen, wenn da sich da gewisse Verfahren einschleifen, die möglicherweise von außen einfach gar nicht mehr durchsichtig sind. Eben dieser Modus der regelmäßigen Neuverhandlungen erlaubt eine gewisse flexible Weiterentwicklung, erlaubt es, neue Themen auf den Tisch zu bringen und erlaubt es auch den Staaten, durch langsame Bündnisbildung, durch langsames Vertrauen schaffen, möglicherweise besser zu arbeiten oder auch benachteiligten Staaten ihre Ziele besser zu erreichen, indem sie eben Modi finden, in denen sie zusammenarbeiten können. Dieser Vertrag ist also nicht nur mehr als ein einfacher Brötchenkauf, sondern er ist auch wesentlich mehr als nur das Jura, das dahinter steckt.
Build back better, bla bla bla, green economy, bla bla bla. Net zero by 2050, bla bla bla, net zero, bla bla bla, climate neutral, bla bla bla. Our hopes and dreams drown in their empty words and promises. Of course, we need constructive dialogue, but they've now had 30 years of bla bla bla, and where has that led us?
Sehr hart klingt der Vorwurf von Greta Thunberg an die UN-Klimagipfel, doch ihnen haftet im Allgemeinen der Ruf von heißer Luft an viel Aufwand um nichts. Mehr als 40.000 Delegierte reisen an, ein riesiger CO2-Ausstoß, der dadurch verursacht wird. Und das Gastgeberland kann sich als Öko-Champion stilisieren und inszenieren. Nichtsdestotrotz, trotz all dieser Kritik, handelt es sich um einen globalen Lösungsversuch für ein globales Problem, initiiert durch das Rahmenübereinkommen von 1992. Wie es genau aussieht auf einem Klimagipfel, auf der COP27, was die Erfahrungen und Erwartungen sind, das hat Philipp mit Christina Voigt besprochen, live aus der Mittagspause vom COP27.
Ich freue mich sehr, Christina Voigt heute bei uns im Podcast begrüßen zu dürfen. Sie ist uns nämlich direkt von der COP27 in Sharm el-Sheikh zugeschaltet. Und ich bedanke mich herzlich, dass Sie sich heute am letzten offiziellen Tag der Konferenz die Zeit nehmen. Ich begrüße Sie herzlich hier im Völkerrechtspodcast. Christina Voigt ist Professorin an der Universität Oslo, hat als Beraterin der norwegischen Regierung an UN-Klimaverhandlungen teilgenommen und ist Vorsitzende der World Commission on Environmental Law. Außerdem ist sie seit Juni 2020 Co-Vorsitzende des Paris Agreements Implementation and Compliance Committee. Auf diese besondere Rolle wollen wir auf jeden Fall auch noch zu sprechen kommen. Vorher aber erstmal direkt zur COP27. Wie ist Ihr Eindruck? Wie ist die generelle Stimmung? Herrscht Optimismus in Sharm el-Sheikh oder doch etwas eher Pessimismus?
Ja, also viele Grüße erstmal hier aus Sharm el-Sheikh und vielen Dank für die Einladung zum Blog. Herrscht Pessimismus, herrscht Optimismus, das ist ein bisschen schwierig zu sagen. Im Moment wissen wir eigentlich nur, dass die Busse bis Ende des Sonntages laufen werden. Das Catering ist bis Sonntagabend verlängert worden. Das heißt, es wird noch schwierige Verhandlungen geben. Es gibt noch einige sehr bedeutende, aber auch noch sehr offene Fragen, die noch eine Lösung finden müssen. Ich bin optimistisch, dass es am Ende sicher ein gutes Resultat sein wird, aber wir sind davon noch ein ganzes Stück entfernt.
Also wie so häufig, intensive Verhandlungen zum Ende der Konferenz. Was waren denn Ihre Ziele für diesen 2 Wochen und konnten Sie die vielleicht erreichen?
Naja, also ich hatte ein ganz konkretes Ziel, da komme ich gleich drauf zurück. Erstmal grundsätzlich, so hat ja die ägyptische Präsidentschaft diesen COP unter dem Motto Together for Implementation laufen lassen. Also es war gemeint als Implementation COP, also ein Umsetzungs-COP. Und da ist man wirklich nicht ganz. Also es geht wirklich um neue Entscheidungen, mehr als um die Umsetzung und macht das alles ein bisschen schwierig. Persönlich hatte ich, da Sie erwähnten, dass ich Vorsitzende bin des Paris Agreement Implementation and Compliance Committee, da hatte ich persönlich die Hoffnung und Erwartung, die sich auch erfüllt hat, dass hier endlich die Rules of Procedure für das Committee festgesetzt werden. Das ist letzte Nacht passiert, so gegen Mitternacht hat die CMA, also es ist das beschlussgebende Gremium für das Pariser Vertragsabkommen, hat die Rules of Procedure festgenommen oder angenommen. Das sind 20 Seiten mit sehr konkreten Prozedurregeln für das Komitee. Und das ist ganz wichtig, weil diese Regeln dem Komitee ermöglichen, endlich operativ zu werden und den Parteien in der Umsetzung des Pariser Vertragsabkommens zu helfen.
Ja, dann gratuliere ich erstmal herzlich. Das sind ja für Sie auch schöne Neuigkeiten. Und dann können wir direkt mal über die Rolle des Komitees sprechen. Sie hatten jetzt gesagt, es geht darum, die Umsetzung des Paris-Abkommens zu überprüfen. Das heißt, es geht auch darum, die Einhaltung der Verpflichtungen des Paris-Abkommens zu überprüfen. Was genau beinhaltet diese Aufgabe?
Also es gibt erstmal zwei grundsätzlich verschiedene Wege, wie das Komitee tätig werden kann. Der eine Weg ist, dass jede Partei zu jeder Zeit zum Komitee kommen kann. Die Wahrscheinlichkeit ist relativ gering, dass es passieren wird, aber die Möglichkeit liegt da. Zum Beispiel, wenn ein Staat Probleme hat, seine Transparenzrapport anzufertigen, dann kann das Komitee unterstützen. Die andere Möglichkeit ist, das für das Komitee selbst aktiv zu werden, also ohne, dass es jetzt durch eine Partei angestoßen wird. Und das ist ganz konkret geregelt, schon seit 2018. In Katowice sind da Regeln festgesetzt worden. Und die beziehen sich wirklich auf die individuellen völkerrechtlichen Verpflichtungen der Vertragsstaaten. Das sind nicht sehr viele im Pariser Vertragsabkommen, aber doch einige. Es sind prozessuelle Verpflichtungen, zum Beispiel, dass Staaten ein NDC kommunizieren müssen und den auch beibehalten müssen, dass die Vertragsstaaten ab 2024 regelmäßig alle 2 Jahre einen sogenannten Biennial Transparency Report vorlegen müssen oder zum Beispiel auch, dass die Industriestaaten jedes zweite Jahr ihre Finanzierungspläne vorlegen müssen. Und in Fällen, wo das die Staaten nicht machen, kann das Komitee also jetzt tätig werden und in Kontakt treten mit den respektiven Staaten. Das ist erstmal ein freundlicher Kontakt, also ein Dialog, wo das Komitee fragen wird, was ist denn los, so sinngemäß, ihr habt da euren NDC nicht eingemeldet oder es ist keiner mehr im Registry. Aber es gibt noch andere Möglichkeiten für das Komitee. Das Komitee kann die Staaten auch im Kontakt zu Buddies oder Mechanismen unterstützen, die Staaten finanziell oder technisch unterstützen sollen, wenn es da Probleme gibt. Das Komitee kann auch um einen sogenannten Actionplan bitten und mit den Staaten zusammen einen solchen Plan und dessen Umsetzung dann auch zusammen erstellen. Und letztendlich, also wenn wirklich dann noch ein Fall von Non-Compliance vorliegt, kann das Komitee einen sogenannten Statement of Facts vorgeben, was ein öffentliches Statement ist, dass zum Beispiel ein Staat eine gewisse völkerrechtliche Verpflichtung nicht erfüllt.
Okay, das ist dann wahrscheinlich das Hauptinstrument, um Staaten vielleicht wirklich auch öffentlichen Druck erfahren zu lassen. Wenn Sie jetzt operativ werden in dem Komitee, wie organisieren Sie sich dann oder wie häufig treffen Sie sich im Jahr? Wie läuft das eigentlich ab?
Das Komitee trifft sich mindestens 2-mal im Jahr. Am Sitz des Sekretariats für die Klimakonvention, das ist also in Bonn. Mittlerweile kennen wir alle Bonn sehr gut, weil wir uns seit Jahren da schon treffen. Und das Komitee besteht aus 12 Mitgliedern. Das sind jeweils 2 Mitglieder der 5 UN-Regionen und dann ein Mitglied von den Small Island Developing States und ein Mitglied von Least Developing Countries. Also das sind 12 Leute. Und dann gibt es für jedes Mitglied noch ein Alternate-Mitglied, also jemand, der einspringen kann, wenn jetzt das Mitglied selbst verhindert ist. Aber bei den ganzen Treffen des Komitees sind immer alle 24 Mitglieder anwesend oder sollten anwesend sein. Und dann hat das Komitee 2 Co-Chairs, einen von einem Industrieland und einen vom Entwicklungsland. Vom Entwicklungsland ist es mein Kollege Hasib Gohar aus Pakistan und für die Industriestaaten bin das ich momentan. Bis zum Ende von 2024 sind wir also beide da als momentane Co-Chairs oder die ersten Co-Chairs gewählt worden vom Komitee.
Ja, dann wünsche ich viel Erfolg bei der Umsetzung und bei der Arbeit. Sehr spannend auf jeden Fall. Lassen Sie uns noch einmal zurückgehen zur diesjährigen COP. Das große Thema dieses Jahr war ja die Frage nach Loss and Damage. Also wie ich es verstanden habe, die Entschädigung der Länder, die am meisten unter dem Klimawandel zu leiden haben, aber am wenigsten dazu beigetragen haben. Geht es jetzt konkret darum oder wie ist da die Stimmung auf der COP? Wird es ernst genommen?
Ja, das wird sehr ernst genommen. Es ist wirklich ein sehr heißes Thema. Es ist ein großes Problem natürlich dadurch, dass wir die Klimaschäden mittlerweile wirklich täglich vor Augen gehalten bekommen. Jetzt war ja in diesem Jahr die Regenfälle in Pakistan, die ein Drittel des Landes unter Wasser gesetzt haben, ist etwas, was hier sehr stark diskutiert wird. Pakistan leitet auch die G77 und China-Gruppe, ist also sehr, sehr stark und deutlich vertreten. Jetzt das Thema des Loss and Damage ist etwas, was in das Pariser Vertragsabkommen herein verhandelt wurde, in Artikel 8. Aber es gibt dazu noch eine kann man sagen, eine Fußnote, die in der Entscheidung, die das Pariser Vertragsabkommen angenommen hat, enthalten ist, wo steht, dass Loss and Damage jetzt nicht zu Entschädigungszahlungen führen kann. Das heißt, die Frage hier gilt mehr der finanziellen Unterstützung für die Industriestaaten, die Widerstandskraft zu erhöhen, Resilienz zu erhöhen, Risikoanalysen anzufertigen, um Loss and Damage vorzubeugen. Aber wie gesagt, es ist ganz wichtig, dass man es aus rechtlicher Sicht unterscheidet, dass es hier wirklich nicht um Entschädigungsfinanzierung geht.
Also es gibt im Paris-Abkommen eine Grundlage für finanzielle Hilfen zur Einhaltung des Paris-Abkommens und zur Anpassung an den Klimawandel, aber keine Grundlage für Entschädigungszahlungen. Gibt es denn vielleicht sonstige völkerrechtliche Verpflichtungen auf Entschädigungszahlungen Ihrer Meinung nach?
Ja, das ist eine sehr wichtige und momentan, wie kann ich sagen, nicht heiß umstritten, aber doch sehr diskutierte Frage, welche anderen völkerrechtlichen Verpflichtungen denn eventuell doch zu Entschädigungen führen könnten. Und da gibt es im Völkergewohnheitsrecht die Verpflichtung, dass kein Staat sein Territorium benutzen kann auf eine Art und Weise, die zu Schäden, zu Umweltschäden in benachbarten oder in anderen Staaten führen würde. Sogenannte No-Harm-Rule im Völkergewohnheitsrecht, die bislang noch nicht auf Klimafragen angewandt wurde. Also kein internationales Gericht hat bisher dieses rechtliche Grundgebot auf klimarechtliche Fragen angewendet. Aber meiner Meinung nach ist es nur eine Frage der Zeit, dass das wirklich getestet werden wird. Und für solche völkergewohnheitsrechtlichen Grundlagen gilt natürlich der Ausschluss für Entschädigungszahlen unter dem Pariser Vertragsabkommen nicht. Das ist eine separate, eigenständige völkerrechtliche Verpflichtung, die zu, wenn sie gebrochen ist, zu Entschädigungszahlungen führen könnte.
Also ist aber wahrscheinlich trotzdem jetzt bei der COP das beherrschende Thema die Frage der finanziellen Hilfeleistung, wenn ich das richtig verstanden habe, also nicht Entschädigungszahlung. Und gibt es da insofern irgendwie eine Form der Einigung? Also, oder ist das absehbar, dass konkreter wird, was bedeutet das eigentlich finanzielle Hilfeleistung? Wie viel am Ende muss gezahlt werden?
Ja, also wie gesagt, nochmal zur Unterschreibung hier, es geht hier wirklich nicht um Entschädigungszahlen, aber es geht um finanzielle Hilfeleistungen. Und da gab es letzte Nacht einen sehr interessanten Vorschlag von Seiten der Europäischen Union, wo der Vorschlag unterbreitet wurde, dass man einen sogenannten Loss and Damage Response Fund errichtet, der Hilfeleistungen an die Most Vulnerable Developing Countries, auch eine Gruppe, die nicht konkret definiert ist, ausschütten könnte. Aber dieser Fund, und das war eine Bedingung von Seiten der EU, der sollte, in den Fund soll eingezahlt werden von allen Staaten, die das finanziell machen können. Also nicht nur von den Industriestaaten, sondern auch von den meistentwickelten Entwicklungsstaaten. Und das natürlich ist ein neuer Ansatz hier unter dem Pariser Vertragsabkommen und unter der Klimakonvention und hat auch erstmal auf Widerwillen gestoßen, natürlich von einigen der Entwicklungsstaaten, aber ist auch etwas, was erstmal verhandelt werden muss und besprochen werden muss, aber es könnte eventuell ein Ansatz zu einer Lösung sein.
Wenn Sie sagen, da gab es einen Vorschlag oder da wurde verhandelt oder muss verhandelt werden, wie genau haben wir uns das eigentlich vorzustellen? Also wie ist die Konferenz strukturiert? Wie finden die Verhandlungen statt überhaupt?
Die Konferenz findet ja jedes Jahr statt, jedes Jahr für 2 Wochen, immer so am Ende des Jahres. Und es ist da eigentlich ziemlich genau vorgelegt, welche Themen verhandelt werden. Es gibt also eine Agenda, ein Programm für die Verhandlungen, das schon im Jahr vorher festgelegt wird. Und man kommt hier hin mit vielen Themen, wo man weiß, also das wird jetzt verhandelt, hier müssen wir eine Lösung finden. Aber es ist auch immer so, dass jedes Jahr neue Themen dazukommen. Und zwar in der Eröffnungsphase der Klimakonferenz gibt es also die Verhandlung über die Agenda. Und da kam also in diesem Jahr der Agenda-Punkt Funding Mechanism for Loss and Damage dazu. Es gab da einen ziemlichen Streit drum, aber letztendlich hat man das in die Agenda der Klimakonferenz aufgenommen. Wie muss man sich das vorstellen? Es wird erstmal in Kleingruppen verhandelt, auf technischem Niveau, um auszuloten, wo wirklich die größten Probleme liegen. Und dann in der zweiten Woche geht es meistens auf Ministerniveau weiter. Die Minister kommen in der zweiten Woche und es wird durch die Minister facilitiert. Also es gibt meistens einen Minister von einem Entwicklungsland, einen Minister von einem Industrieland die Verhandlungen weiter und die Minister berichten dann zur Präsidentschaft, also das in diesem Jahr Ägypten, welche Fortschritte oder welche Probleme noch existieren. Und dann versucht man halt gemeinsam auf Ministerniveau eine Lösung zu finden. Also es ist wirklich hochpolitisch, wie das hier zugeht, zumindest in der zweiten Woche. Und das ist genau da, wo wir momentan sind.
Es wird ja dann auch versucht, eine Abschlusserklärung zu veröffentlichen, auch für die politische Öffentlichkeit. Und gestern ist ja schon ein erster Entwurf veröffentlicht worden. Ich habe gelesen, dass Carlos Fuller, der Botschafter von Blisse, dazu gesagt hat, it's only a long shopping list at the moment. Was ist Ihre Meinung dazu?
Ja, Carlos Fuller ist also einer der zwei Facilitatoren dieser Cover Decision, wie sich das hier nennt. Oder es sind Cover Decisions, das sind also drei, das ist nicht nur eine. Gestern war es in der Tat noch eine Shoppinglist über 20 Seiten. Aber heute Morgen gab es also einen erneuten Entwurf, der hier an die Vertragsstaaten herausgeschickt wurde. Und da sind wir schon mal auf 10 Seiten, also ist nur noch die Hälfte von dem, was wir gestern hatten. Und beinhaltet auch schon eine ganze Menge von Kompromisslösungen, die sicher auf Konsensus finden werden. Aber es sind nach wie vor noch sehr kontroversielle, umstrittene Sachen dabei, die nach wie vor verhandelt werden müssen. Also der Vorschlag kam heute Morgen von der Präsidentschaft. Mittlerweile haben das alle Vertragsstaaten gelesen. Und es gab jetzt vor einer Stunde ein, das nennt sich Stocktake, wo man da erstmal eine kurze Rückmeldung geben konnte. Und am Nachmittag wird das also weiter verhandelt, bis man dann hoffentlich heute oder morgen eine Lösung und einen Kompromiss finden wird.
Mich würde in inhaltlicher Hinsicht noch die Rolle der marktbasierten Klimaschutzfinanzierung nach Artikel 6 beziehungsweise der verschiedenen Finanzierungsinstrumente des Artikel 6 Paris-Abkommens interessieren. Bei der COP in Glasgow wurde dazu ja das Rulebook verabschiedet. Ist jetzt klarer, wie der Zertifikatehandel in Zukunft organisiert werden soll? Und was versprechen Sie sich von dieser Form der Finanzierung?
Ja, also die Verhandler des Artikel 6, die haben jetzt in den letzten Tagen wirklich rund um die Uhr hier gesessen und verhandelt. Die Sache ist, dass letztes Jahr, wie Sie schon sagten, auf der COP26 in Glasgow sind die Hauptelemente dieser marktbasierten Klimafinanzierungsansätze beschlossen worden. Das war auch ganz wichtig. Das hat also dieses Rulebook auch vervollständigt. Aber es gab dann noch ein paar technische Elemente, auf die man sich letztes Jahr nicht einigen konnte und die dann jetzt hier verhandelt werden. Und die sind so technisch, dass man dazu sehr viel Zeit braucht, weil es wirklich expertenbasierte Verhandlungen sind. Es geht da zum Beispiel um die Fragen des Transaction Logs oder der Einbeziehung von Removals von Wäldern, was nicht ganz so einfach ist und wo es natürlich auch schon Herausforderungen gab im Bereich der Permanence für CDM, wenn man sich daran erinnert. Das war alles nicht ganz so einfach. Das wird jetzt hier alles wieder erneut diskutiert, wie man jetzt den Waldschutz damit einbeziehen kann und andere technische Fragen. Und wie gesagt, da geht es also auf Expertenniveau Tag und Nacht hier in die Verhandlungen. Aber ich denke, da wird man ganz sicher eine Einigung finden. Sobald man also die technischen Lösungen ausdiskutiert hat, denke ich, da wird man heute oder morgen wirklich konkrete Lösungsansätze sehen werden.
Sie sagten ja, es ist wahnsinnig technisch. Und soweit ich weiß, gab es auch Vorschläge, die in die Richtung gingen, dass das Compliance Committee da involviert werden sollte, um Transparenz und Umweltintegrität herzustellen, um also die Legitimität dieser Mechanismen zu stärken. Ist das noch aktuell? Und das wäre ja eventuell auch was für Sie.
Das wäre in der Tat was für das Compliance Committee. In der Tat, als wir das Komitee oder die Aufgaben des Komitees verhandelten in Paris, war der Ansatz da, dass das Komitee da auch über die marktbasierten Lösungen schauen kann, aber das ist damals nicht akzeptiert worden. Aber jetzt kommt es also im Kontext der marktbasierten Verhandlungen rein. Ob das überlebt, das werden wir sehen. Ich bin da skeptisch. Das waren nur ein oder zwei Parteien, die das vorgeschlagen haben und ich glaube, das hat keine große Unterstützung gefunden. Meiner Meinung nach wäre es in der Tat ein wirklich guter Ansatz, um die Legitimität und auch die Milieuintegrität der marktbasierten Lösung zu erhöhen, wenn also das Komitee sagen kann oder eine Rolle dabei spielt, welche Staaten an den marktbasierten Lösungen teilnehmen und welcher Voraussetzungen oder nicht. Aber das werden wir erst mal sehen. Ich, wie gesagt, ich bin skeptisch, aber ich würde es sehr befürworten.
Ich habe noch viele weitere Fragen. Langsam neigt sich die Zeit dem Ende zu. Denn deshalb möchte ich noch eine letzte Frage zu Ihren persönlichen Vorstellungen für jetzt die letzten Tage der Konferenz stellen. Wie sollte aus Ihrer Sicht weiter verhandelt werden? Was wäre eigentlich ein wünschenswertes Ergebnis?
Ja, also ich muss entschuldigen, hier ist sehr viel Geräusch und Hintergrundgeräusch. Das hängt damit zusammen, dass wirklich die Präsidentschaft hier anfängt abzuräumen. Aber wie gesagt, wir haben noch 1,5 Tage, die uns zur Verfügung stehen. Und was hoffe ich, erhoffe ich davon? Die Fragen, die hier momentan verhandelt werden, sind zum Teil sehr schwierig und sind zum Teil auch sehr politisch. Und das hat dazu geführt, dass wirklich sehr starke Fronten zwischen den Industriestaaten und den Entwicklungsstaaten aufgefahren wurden. Man beschuldigt sich hier gegenseitig. Die Industriestaaten sagen, die Entwicklungsländer müssen jetzt auch langsam hier mit an den Zug kommen, zumindest die, die am meisten entwickelt sind. Wogegen die Entwicklungsländer sagen, die Industriestaaten müssen die Führung angeben und haben aber ihre Klimabeiträge nicht erhöht oder Finanzierungsbeiträge nicht erhöht. Man beschuldigt sich also hier gegenseitig. Und das hat in den letzten Tagen zu einer recht unangenehmen Stimmung geführt, wo man doch mit Anschuldigungen hier kam. So meine Hoffnung ist, dass man am Ende zu einem Ergebnis kommt, womit vielleicht nicht alle zufrieden sind, aber man doch wieder die Wogen ein bisschen glätten kann und sich annähern kann und sich darauf einigt, dass es wirklich eine gemeinsame, riesengroße Herausforderung ist und Aufgabe, die man auch wirklich nur gemeinsam lösen kann. So, das ist meine Hoffnung und ich bin da guter Dinge, dass wir, wenn das hier am Ende ist, morgen oder übermorgen, dass man auch mit Optimismus hier herausgehen wird.
Dieser Hoffnung will ich mich anschließen und mich sehr herzlich bedanken dafür, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Es ist viel los. Sie haben sicher ein volles Programm und ich wünsche viel Erfolg bei den restlichen Verhandlungen und bin sehr gespannt, was dabei rauskommt.
Vielen herzlichen Dank.
Danke für das wirklich sehr interessante Interview, Philipp. Was ist dein Eindruck jetzt, ein paar Tage später? Was ist bei der COP27 tatsächlich rausgekommen? Ist es eher bla 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 oder ist es der Survival Pact, der uns vor dem Suicide bewahrt?
Ja, also ich glaube, das Letztere ist es sicher nicht. Es ist kein Survival Pact, der uns ohne weiteres davor bewahrt. Dafür ist einfach zu wenig passiert, zu wenig festgehalten worden, zu wenig vereinbart worden. Das hat auch der UN-Generalsekretär so gesehen, der gesagt hat, es muss noch viel passieren, es ist nicht genügend passiert. Wir stehen ja vor diesem Zusammenbruch eigentlich des 1,5-Grad-Ziels, also da hätte es viel radikalere Maßnahmen geben müssen, damit wir das noch wahren können. Wir wissen alle, wie gefährlich die Zukunft post 1,5 Grad wird, aber so ist es eben. Was positiv festzustellen ist, ist, dass ein Loss and Damage Fund eingerichtet werden soll. Das heißt, es soll einen Fonds geben, wo alle Staaten einzahlen, der zur Verfügung steht zur Klimaanpassung in Fällen von Naturkatastrophen und so weiter, damit wir eben mit dieser Post 1,5 Grad Welt umgehen können. Es bleibt allerdings sehr im Ungefähren, wie dieser Fund gestaltet werden soll. Wer da wann einzahlen soll, wann ausgezahlt werden soll, all das steht nicht fest. Es steht nur fest, dass es eingeben soll. Das problematische große Aber ist natürlich, es gibt nach wie vor kein Enddatum für fossile Energien. Es bleibt Gas auf eine gewisse Art und Weise anerkannt als emissionsarme Technologie. Und eigentlich ist damit das 1,5-Grad-Ziel eben noch weitere Ferne gerückt. Auch das 2-Grad-Ziel rückt ja immer weitere Ferne. Das ist also wirklich im Ergebnis eine Katastrophe. Das dritte Thema ist immer bei diesen Gipfeln auch die Finanzierung. Wie wird Klimaschutz, wie werden erneuerbare Technologien und so weiter finanziert? Das ist, wie Christina Voigt schon gesagt hat, ein sehr technisches Thema. Das würde hier den Rahmen sprengen. Da geht es eben um Artikel 6, um diese marktbasierten und nicht marktbasierten Zertifikatehandel, genau, das, da lässt sich jetzt, glaube ich, ohne weiteres nicht viel zu sagen, nur dass auch da, soweit ich das einschätzen kann, kein vollends riesiger Durchbruch erlangt werden konnte.
Du hast ja das Thema Loss and Damages gerade auch angesprochen in Bezug auf den Fund. Was ich dabei sehr interessant finde, ist, dass es ja nicht um Schadensersatz im eigentlichen Sinne geht. Christina Voigt betont das ja mehrfach. Es geht um freiwillige Leistung, wenn man möchte, Prävention. Es geht um das Ziel, dass man den Ausstoß von CO2 noch reduziert. Es geht darum, dass man das, was an Schäden verursacht würde, dabei hilft, das zu bekämpfen. Aber es geht eben nicht um schadensersatzrechtliche Verpflichtungen. Die sieht das Paris-Übereinkommen nicht vor. Gleichzeitig heißt das aber nicht, dass sie ausgeschlossen sind. Denn vielleicht existieren sie, das betont sie auch, nach allgemeinen Prinzipien des Völkerrechts, nach Völkergewohnheitsrecht. Das wird also ein Thema sein, mit dem wir uns noch viel beschäftigen werden in der Zukunft, da bin ich mir ganz sicher. Und in dem, glaube ich, viele interessante Fragen auf uns zukommen. Und auch das wissen wir beide, viele Völkerrechtler und Völkerrechtler sich auch jetzt schon den Kopf zu zerbrechen und es immer weiter in die Praxis, immer mehr in der Praxis auch an Bedeutung gewinnen wird. Insgesamt fand ich, dass das Interview auch ein toller Einblick in die Praxis einer Völkerrechtlerin war. Jetzt ist Christina Vogt natürlich Professorin, also Völkerrechtswissenschaftlerin. Trotzdem ist das mit Sicherheit jetzt nicht die wissenschaftlichste Arbeit im engeren Sinne. Aber man sieht, was man und wie man arbeiten kann als Völkerrechtlerin in diesem Bereich. Das war sehr spannend.
Ja, das fand ich auch. Und es war natürlich total spannend, mit ihr zu reden. Sie war da wirklich live von diesem Gelände zugeschaltet in der Mittagspause. Es ging eigentlich unmittelbar nach dem Interview direkt weiter mit den Verhandlungen. Und ich finde besonders interessant ihre Rolle in dem Compliance Committee, weil da ja auch tatsächlich eine Art von rechtlicher Arbeit gemacht wird. Also sie da auch wirklich als Völkerrechtlerin drin sitzt, wo auch überprüft wird, wie Staaten ihren Verpflichtungen nachkommen. Das ist ein ganz wichtiges Instrument und eins der wenigen, das das Paris-Abkommen geschaffen hat. Eine der wenigen Institutionalisierungen, die womöglich tatsächlich einen Druck ausüben können, der Staaten dazu bewegt, mehr zu tun. Und das ist schon sehr spannend, da von ihr gehört zu haben und natürlich, glaube ich, für alle angehenden VölkerrechtlerInnen interessant.
Wir würden jetzt zum Abschluss der Folge euch gerne noch einmal auf den World Lawyers Pledge on Climate Action hinweisen. Wir werden ihn verlinken in den Shownotes, beziehungsweise einen Blogbeitrag, der den Pledge vorstellt und dann eben ihn auch verlinkt und dazu aufruft, ihn zu unterzeichnen. Das ist ein Pledge, eine Selbstverpflichtung von Juristinnen und Juristen auf der ganzen Welt, aus verschiedensten Positionen, also Jurastudierende, Menschen aus der Praxis, also Anwältinnen und Anwälte, aus der Verwaltung, Gesetzgebung, Rechtswissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, die sich dazu verpflichten, die Klimakatastrophe als Teil ihrer Arbeit zu sehen, ihre Arbeit danach auch auszurichten, also unter Berücksichtigung der Klimakatastrophe als eine elementare Bedrohung, die uns alle betrifft. Das ist, könnte ich mir auf jeden Fall gut vorstellen, für viele von euch interessant, sich das mal anzuschauen, und dann seid ihr natürlich auch herzlich eingeladen zu unterzeichnen, wenn ihr das denn möchtet. Wir sind damit am Ende dieser Folge angelangt und freuen uns wie immer über Feedback, Anregungen und Kommentare auf Social Media oder an unsere E-Mail-Adresse podcast@völkerrechtsblog.org. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
Danke auch von mir, tschüss und bis zum nächsten Mal.
Der Völkerrechtspodcast ist ein Projekt des Völkerrechtsblogs und wird von Philipp Eschenhagen, Isabel Lischewski, Sophie Schubert und Erik Duchtfeld produziert. Technische Unterstützung leistet Daniela Rau.